ARD.
Ey, seid ihr bereit? Gänsehaut, next level. Definitiv. Die Arena hier in Herning ist voll. 15.000 Menschen, alle in Rot-Weiß, singen voller Euphorie ihre dänische Hymne. Das ist eine volle, laute, handballverrückte Halle in Dänemark. Heißt, die Handball-Weltmeisterschaft, die läuft nicht nur in Herning, aber wir waren da live dabei. Da gilt es jetzt auch für die deutsche Mannschaft, die dran ist. Und wir haben vorher exklusiv nochmal die deutsche Nummer 1 im Tor, Andi Wolf, bei uns. Freuen wir uns sehr drauf und nicht nur darauf.
Handball auf die 1, der Sportschau-Podcast zur Handball-WM mit Stefanie Müller-Spirrer.
Ey, wir sind mittendrin, denn das Turnier läuft und neben uns tobt der Wahnsinn. Wir haben uns verkrochen hier in ein kleines Büro in der Arena. Und wenn man so ein bisschen Geräusche hört, jedweder Art, dann kommt das eben von dem Handballwahnsinn, der da jetzt endlich losgeht. Und wir sind hier wieder zu dritt, heute in persona live dabei. Johannes Yogi Bitter, wie schön, dass du da bist.
Und wie sehr ich mich erst freue. Ja, endlich wirklich? Bin ich da. Lass uns mal richtig loslegen jetzt.
Lass uns richtig loslegen. Zusammen mit Dominik. Dominik Klein auch wieder bei uns natürlich hier. Illustre Runde, so muss es sein.
Deswegen strahlt es ja in diesem Raum. Das wollte ich nochmal an der Stelle. Weißt du, die Sonne brauchen wir. Deswegen darf ich
dafür
auch
bist du zuständig?
Dafür bin ich auch da.
Okay. Ja, der so. Süddeutsche halt. Ne?
Das stand so. Bei Dominik im Vertrag.
Ja.
Ja,
bring mal ein bisschen Sonne mit.
Zuständig ist. Sonne ist natürlich nicht mehr, weil hier ist dunkel. Es ist erste Turniernacht. Wie wichtig ist dieser Punkt? Es geht endlich los, so ein großes Turnier.
Also bei mir kribbelt's total. Ich hatte das große Glück, heute entspannt hier anzureisen, ganz alleine in meinem PKW. Und ich habe mich, je mehr dänische Bauernhöfe an mir vorbeigezogen sind, desto mehr habe ich gemerkt, geht's los. So, ich war richtig motiviert und hatte Bock, in die Halle zu gehen. Wie gesagt, die ersten Spiele laufen gerade und endlich geht's los.
Aber so richtig merkt man das ja, wenn man hier in die Halle kommt. Das Spielfeld ist ausgelegt, die Scheinwerfer sind on spot. Ich finde, das ist so immer so, das in die Halle kommen, die ersten Hymnen zu hören. Das ist jetzt irgendwie Startschuss.
Der Geruch. Wir riechen ja quasi hier die Schuhe von Emil Nielsen, der sich wahrscheinlich ja gestern mal umgezogen hat.
Ja, und wenn ihr das hört, dann ist es natürlich losgegangen, denn wir nehmen am Abend auf, Turnierstart, Dienstagabend. Bei euch ist es jetzt wahrscheinlich schon Mittwoch, wenn ihr das hört, oder ihr hört uns irgendwann. Das ist auch vollkommen okay. Aber wir sind eben am Abend, an dem es losgeht, aber ja nicht für alle losgeht. Das deutsche Team, das muss noch ein bisschen warten, bis es losgeht. Wie sehr zieht sich denn dieser Moment? Kann man sagen, es ist so ein bisschen Kaugummi-mäßig am Start, dass man dann so wartet? Wie ist das bei so einem Turnier, Dominik?
Also ich hatte nie Kaugummi kauen und Handball gespielt an der Stelle, aber ich weiß, worauf du hinaus möchtest, dass es endlich losgehen soll. Vor allem, wenn man das Eröffnungsspiel dann jetzt sieht, im Kreise der Mannschaft, im Hotel sitzt und endlich sich denkt, ey, komm, lass uns jetzt auch endlich in diese Arena rein. Und dass uns auch ganze Welt erblickt, wie wir da jetzt endlich ins Turnier starten.
Ja, ich habe heute auch mit Luka Witzke drüber gesprochen, der dann nur zu mir sagte, boah, ja, jetzt geht's endlich los mit diesem ersten Turniertag, aber ehe wir dran sind, dann muss auch nochmal der ganze Tag vergehen. Denn na klar, es wird ja erst abends gespielt für die deutsche Nationalmannschaft. Wie vertreibt man sich diesen Tag? Da hat jeder eine andere Taktik. Welche hattest du denn, Luki?
Ich war immer die Ruhe selbst. Ich habe mich einfach entspannt, ich habe mich hingelegt. Den jungen Spieler nochmal einen Kaffee holen lassen und dann war es rum. Dann ging's
du warst
los.
Nie jung?
Nee.
Ah, okay.
Aber weißt Matthias Andersson als Matthias Andersson als Torwarttrainer lässt die, speziell die Torhüter, immer nochmal so ihr Aktivierungsprogramm machen. Hast
ja, klar.
du das nie mitgemacht?
Doch, natürlich. Jetzt hat er schon meinen Gag vorweggenommen. Also natürlich war ich nervös und auch du, lieber Dominik, du hast wahrscheinlich die Flagge noch 14 Mal umgehängt im Zimmer, wo sie dann im rechten Licht quasi hängt vor Nervosität. Und natürlich war ich auch nervös. Wir waren alle nervös. Das ist eine lange, lange, lange Zeit, bis dieses Spiel losgeht. Und gerade wenn man 20 Uhr spielt, du darfst ja morgens dich nicht wirklich hart belasten. Klar, Torhüter, gerade speziell die Torhüter, machen immer so eine kleine Aktivierung morgens. Tennisbälle, ein bisschen was machen, einfach sich ein bisschen bewegen, dehnen. In Dänemark dehnt man sich ein bisschen ja. Und dann geht's los. Dann ist der Tag irgendwann auch rum, aber du brauchst Programmpunkte.
Ja. Hier, unser Kollege Alexander Bommes hat gerade den Raum betreten und macht erstmal Hampelmänner, weil man muss sich ja so ein bisschen aktivieren. Komm mal her, Alex, setz dir einfach mal mein Mikro auf und erzähl uns doch mal, wie sehr du dich freust. Es geht los!
Ach, guten Tag erstmal. Also über Dänen in Dänemark komme ich gerade nicht hinweg. Ich glaube, wir müssen Yogi sofort suspendieren, bevor das Turnier überhaupt losgeht.
5 Euro.
Guten Tag zusammen erstmal.
Guten Tag.
Freut uns.
Ich habe draußen Do Not Disturb gelesen und dann dachte ich, komme ich mal rein.
Ja, finde ich super. Nee, mach mal, das ist gut.
Habt ihr es schön? Ich höre euch ja immer. Also einmal.
Das eine immer mal.
Auf der Autofahrt, weil ich ja gerade angekommen bin.
Aber geh doch mal auf die Frage ein, der Vorfreude auf dieses Turnier. Du bist ja gerade jetzt speziell angekommen.
Große Vorfreude, hatte gerade den ersten Franz Hotdog. Wie immer enttäuschend, weil nur mit viel Soße und einem schlecht gekochten Würstchen. Das wird sicherlich noch besser. Und ansonsten Vorfreude immer groß. Und so wie ihr ausschaut hier, ihr hässlichen Vögel, bis auf Steff, ist das doch alles in Ordnung, oder?
Aber du hast gerade den Part verpasst, wo Dominik sich als die Sonne des Turniers bezeichnet hat. Und das können wir schon noch mal festhalten.
Die Sonne des Turniers ist der Mann an der Tankstelle gewesen für mich auf der Fahrt heute, denn ich habe 3-mal Reifendruck verloren hinten rechts und er hat mir geholfen, weil ich da nicht so auskennend bin. Und,
bist du 3-mal zur gleichen Tankstelle zurückgefahren?
Ja, ich bin immer zurückgefahren.
Sehr schön. Nein. Aber du bist da, wir freuen uns.
Macht ihr das mal schön. Ich gehe ein bisschen Handball gucken.
Ja, bereite du dich mal ein bisschen vor. Das wäre nötig, damit wir dich dann auch abends live im Ersten in voller Pracht
erleben. Donnerstagabend habe ich Zeit.
Ein bisschen Dänen wäre noch gut.
Ach nee, da läuft der Bergdoktor, da kann ich nicht.
Okay, so, das Team ist beisammen. Alex ist da.
Endlich.
Und natürlich die deutsche Mannschaft ist auch da. Hat sich eingegroovt. Ich habe heute unterschiedlichste Jungs beim Spazierengehen auch getroffen in Silkeborg. Und ich habe unter anderem Rune Dahmke getroffen, der was richtig Schönes, finde ich, erzählt hat. Hört mal.
Also die Stimmung ist gut. Ich glaube, das haben wir auch schon oft gehört. Aber ich finde vor allem, dass so eine gewisse Vertrautheit noch größer ist als in den letzten Jahren. Ich glaube, was uns sehr, sehr gut tut, ist, dass dieser Kern ziemlich gefestigt ist, dass wir wirklich seit ein paar Jahren auch immer die gleichen Jungs dabei haben. Das macht schon noch mal was mit einer Mannschaft, als wenn jeder Lehrgang eigentlich mit 10, 9 Leuten ausgetragen wird. Und von daher habe ich das Gefühl, dass uns das so ein bisschen festigt, uns ein bisschen mehr Selbstvertrauen gibt, weil wir auf viele Automatismen zurückgreifen können und nicht mehr jeden Lehrgang, jedes Treffen irgendwie bei Null starten müssen. Und ich hoffe, dass sich das dann auch wieder aufs Spielfeld überträgt.
Ich finde es total schön, dass du das Wort Vertrautheit wählst, weil das schon etwas ist, was natürlich zwischenmenschliche Beziehungen sehr auszeichnet, was aber nicht einfach out of nowhere kommt, so eine Vertrautheit. Wo kommt die denn her? Kommt die auch natürlich von den erfolgreichen Momenten?
Ja, natürlich. Ich glaube, nichts bringt einen so zusammen wie für ein gemeinsames Ziel alles aufzuopfern. Jeder einzeln für diese gemeinsame Zielsetzung. Und wenn man das dann auch 1-2 Mal geschafft hat, da jedenfalls dicht dran zu kommen, dann schweißt einen das, glaube ich, wirklich so zusammen wie beinahe nichts anderes. Ja.
So, jetzt mag das ja durchaus sein, dass ich das vielleicht romantisch verklärt sehe, obwohl ich jetzt so gar nicht der romantische Typ bin. Aber ich finde, das klang total schön und nach so einem wirklich authentischen, guten Gefühl untereinander, dieses Wort Vertrautheit zu benutzen, das Team, wie Rune das auch beschreibt. Wirkt das auf euch auch so, wenn ihr die Jungs trefft? Ihr habt auch heute alle irgendwie so zwischendurch mal gesehen und ein bisschen quatschen können. Wie wirkt denn das auf euch?
Also ich finde, das ist eine ganz besondere Seite des Sports, die wir ja gerade gehört haben. Also von dieser Mannschaft im Speziellen, aber ich glaube auch, dass es diese Momente im Sport immer gibt, dass Vertrautheit dazu führt, dass eine Gruppe funktioniert. Und wenn Rune das so deutlich sagt, dann ja, habe ich ein bisschen Gänsehaut, weil das ist das schönste Gefühl. Ist ja wie in einer Partnerschaft und in einer Familie, dass eine Vertrautheit einen immer nach vorne bringt. Und das darf man auch mal kurz schön finden.
Ja, dann bin ich ja schön, dass ich mit der Empfindung nicht alleine bin.
Ja. Aber die Pyramide, die ich jetzt da mal so sehe, des Erfolgs, sage ich mal, hat ganz unten den Baustein Vertrauen. Und auf all dieser Vertrautheit baut das ja nacheinander auf. Da ist das eine super, super Erklärung und eine super Basis, eben dann auch ganz oben an der Spitze anzukommen, nämlich des Erfolgs.
Ja. Ist das was für euch auch immer ganz besonders wichtig war, abgesehen von der rein sportlichen Performance, eben auch das Gruppengefüge, das Gruppengefühl?
Ich glaube, das ist elementar. Und auch wenn Dominik sagt, dass das Vertrauen die Basis für ganz viel ist, glaube ich, dass das nicht immer sofort gelingt in Mannschaften. Und vielleicht ist es dann auch, dass die Basis fehlt und man dann nicht zur Spitze kommt und den großen Erfolg einfährt. Aber ich habe das nicht in allen meinen Mannschaften gespürt, dass dieses Grundvertrauen unter allen da ist. Auch das dürfen wir jetzt nicht verklären. Da ist nicht jeder jetzt Best Friends. Da sind die einen, die verstehen sich mit dem besser, der andere mit dem. Aber wenn es Gruppen sind, die gemeinschaftlich Vertrauen haben und funktionieren, dann ist das schon nah an der Perfektion.
Und dann durfte ich heute auch noch einen Mann treffen, der immer ganz besonders natürlich bei den Fans weit vorn ist, weil er natürlich auch der Mann ist, der alle anzünden kann im Tor. Wobei, das sind natürlich auch diverse, das kann David Speth genauso. Aber Andi Wolf kann es auf jeden Fall auch. Welche Rolle spielt der denn für euch?
Dominik. Ich lasse den Torwart mal als erstes.
Nee, ich würde ja gerne deine Expertise als Nicht-Torwart auch mal hören. Ne? Du hast ja nicht ganz so viel Ahnung davon.
Es ist ja nicht so, dass ich dazu keine Meinung habe. Ich finde trotzdem, dass da auch, ich spreche ja in den letzten Tagen und Wochen immer von Entwicklung. Und die Entwicklung sehe ich als ganz großen Erfolgsbaustein bei Andi Wolf. Wenn wir gesehen haben, wo er herkommt, wo sein Stern aufgegangen ist 2016 gegen Spanien bei der Europameisterschaft und jetzt in den Jahren danach auch teilweise selbstkritisch war, selbst auch externe Hilfe sich zugeholt hat, jetzt eine ganz andere Situation, der ist ein ganz anderer gestandener Torwart, ein ganz anderer gestandener Mensch in dieser Nationalmannschaft. Daher bewundere ich diese Entwicklung und das macht ihn einfach auch wieder auf dem Feld zu einem erfolgreicheren Torwart. Und die Rückkehr jetzt nach Deutschland zum THW Kiel wieder zu gehen, das ja, Ziel nochmal zu haben, wirklich über einen längeren Zeitraum auch in der stärksten Liga der Welt zu performen. Das sind alles so Komponenten, die einfach ihn zu einem unglaublichen Rückhalt für die Nationalmannschaft macht.
Wir wollen natürlich auch wissen, was du über den Torwart-Kollegen sagst, was du denkst. Aber lasst uns doch ein bisschen reinhören. Wir verlassen also diese Atmosphäre hier in der Halle und gehen in die Atmosphäre. Interview mit Andi Wolf heute in einem nicht ganz so gemütlichen Raum wie hier, aber es war, glaube ich, trotzdem ganz nett. Wir hören mal rein.
Mensch, Andreas Wolf, ich freue mich sehr, dass du Zeit noch mal für uns hast. Einen Tag, bevor es fürs deutsche Team richtig losgeht. Wir sind uns gerade eben schon mal beim Spaziergang über den Weg gelaufen. Wie gut seid ihr angekommen hier in Silkeborg?
Sehr gut. Rune und ich haben erstmal die Örtlichkeiten ausgekundschaftet, wo wir natürlich die nächsten Tage auch gerne länger spazieren gehen. Und Rune hat, glaube ich, seine Bücher schon ausgelesen, deshalb musst du mir da Nachschub holen.
Was brauchst du denn unbedingt dabei? Was müsstest du denn unbedingt einkaufen, wenn es dir fehlen würde? Also gibt's was?
Ich habe auch versucht, Bücher zu bestellen, aber die ich da haben wollte, hatten sie jetzt leider nicht vorrätig und auch nicht Möglichkeit zu bestellen. Deshalb muss ich meine Verbleibenden noch auflesen und gucken, dass ich irgendwie bei anderen vielleicht Online-Portalen das finde, was ich suche.
Das heißt, du bist auch ein Lesewolf, so richtig?
Ja. Ja? Doch, tatsächlich.
Und richtig mit richtigen Büchern zum Umblättern? Oder?
Ja, nicht nur Bilderbücher, sondern tatsächlich auch mit Buchstaben und vielen Seiten.
Nee, Bilderbücher hätte ich jetzt auch gar nicht gemeint. Aber es gibt ja so die unterschiedlichen Typen. Ich bin auch so, ich muss das unbedingt, ich brauche diese Haptik, ich brauche das Blättern und wie so ein Buch halt riecht und wie es vor allem aussieht, wenn es gelesen ist. Und nicht so ein E-Book, damit kann ich gar nichts anfangen.
Ja, E-Book habe ich auch schon gelesen, aber ich bin tatsächlich auch eher Fan dieser, wie du sagst, dieser Haptik. Und ich kann mich auch besser in das Buch reinversetzen, wenn ich es in der Hand habe, wenn ich umblättere. Dieses E-Book gibt einem trotzdem irgendwie immer das Gefühl, dass du auf dem Bildschirm starrst. Und ich denke, gerade für die Augen ist diese Abwechslung vorspielen beispielsweise von Vorteil, wenn du nicht die ganze Zeit auf so ein elektronisches Gerät schaust, sondern eben mal wegkommst davon. Weil sonst guckst du immer entweder ein Video auf dem Fernseher, guckst so Fernsehen, bist am Handy oder sowas und dann vorm Spiel ist es störend. Und da ist so ein Buch doch mal etwas Besseres, um runterzukommen.
Ja, und unbedingt, wir brauchen ja auch deine superschnelle Reaktionsfähigkeit in jeglicher Hinsicht. Also gut, wenn du das versuchst, möglichst gut zu aktivieren oder zu regenerieren. Und ich finde es schön einfach, dass ihr diese Zeit euch nehmt da, weil das ja eine Form von Entspanntheit auch ist. Ja, definitiv. Jetzt so ein bisschen spazieren zu gehen, die Zeit rumzukriegen, nicht nur Handball im Kopf zu haben.
Ja, brauchst du aber auch. Also über die Länge des Turniers. Früher ging das einfacher, weil man einfach so nervös war. Aber heutzutage brauchst du auch ein bisschen, dass du mal abschaltest und dann nicht alles an dich ranlässt, sondern einfach mal.
Ist das so, dass warst du selber nervöser früher bei Turnieren, als du jetzt bist?
Ja, definitiv. Ja. Das ist ja also, wirst du ja auch aus deiner Erfahrung vor der Kamera sagen, dass du früher bei Aufnahmen wesentlich nervöser vor dem Auftreten warst und dann noch mehr entgegengefiebert hast und auch während beispielsweise einer Turnierbegleitung oder sowas dir mehr Gedanken gemacht hast, wie das alles sein wird und wie die Abläufe sind. Stimmt. Und bei uns ist ja genau das Gleiche. Also nach, wie gesagt, nach 10 Jahren, ich weiß nicht, wie viele Turniere es sind, 12 oder so, glaube ich. Ja, wahrscheinlich 12. Sagen wir 12 Turnieren. Weißt du eben ungefähr, wie es abläuft und hast dann eben auch deine Rhythmen ja schon, ich sag mal, unter Beweis gestellt und versuchst dann die Muster dementsprechend eben wieder abzurufen.
Ja, und in deinem Fall hast du ja auch die Erfolge schon ganz klar eingefahren. Ne? Hast ja selber
erzähl,
schon gesagt.
Ja, erzähl, nein.
Aber da sind Titel dabei, da sind Medaillen dabei. Das kann halt auch nicht jeder sagen. Also da kann man natürlich auch eine gewisse Ruhe haben und sagen, gucken, was jetzt passiert.
Ja, eben. Und ich habe auch gelernt, dass es sich gar nicht so viel bringt, wenn du dich stresst. Also wenn ich jetzt sage, ich will Weltmeister werden und dann verkrampft in dieses Spiel reingehe, dann bringt mich das keinen Schritt weiter. Und deshalb einfach mit den Jungs in aller Vertrautheit eine schöne Zeit genießen.
So, das ist doch das perfekte Schlusswort. Ich danke dir sehr dafür.
Gerne.
Vielen Dank, Andi.
Jogi, dein Torwartkollege, Andi Wolf.
Mein Dominik. Ex-Torwartkollege, ja. Ja.
Gut, dass du das schon so realisiert hast.
Krass, ne?
Dabei ist der Abschied so kurz
wie er deinem. Hast du das heute gespürt? Wie ich heute, ich war richtig verletzt.
Ich spüre es immer noch.
Ja, ne? So der Stachel, der sitzt tief. Da sagt doch dieser Andi Wolf auf der Pressekonferenz, so, er hat es nicht wortwörtlich gesagt, aber das ist ein Torwartkollege, dieser David Späth. Ich könnte mir keinen besseren wünschen. So, also, und da habe ich schon gedacht, mein Gott, wir haben uns eigentlich schon viele Jahre echt gut verstanden.
Ja.
Ich habe dir immer den Rücken freigehalten, Freund. Also jetzt Ex-Freund, Ex-Torwartkollege. Das tat schon ein bisschen weh.
Okay, dann frage ich dich jetzt am besten nicht mehr zu Andi Wolf. Würde dir aber an der Stelle sagen, wir können uns keinen besseren Kollegen vorstellen als dich.
Danke.
So.
Darauf wollte ich hinaus.
Nein, aber wenn man ihm so zuhört, was fällt dir denn ein zu Andi Wolf und auch seiner Entwicklung, die ja auch Dominik vorhin angesprochen hat?
Klasse, klasse Torwart. Einer der drei Weltbesten seit Jahren. Und jetzt, Spoiler, nee, nicht Spoiler, wissen wir alle, ist Papa geworden. Auch das wird ihm irgendwie nochmal jetzt ein bisschen Ruhe geben, dass das Thema auch abgehakt ist. Das Kind ist wohlbehalten auf der Welt.
Das Thema abgehakt ist, es ist doch gerade jetzt erst angekommen, das Thema.
Und dann, wie du schon sagst, es geht erst los. Aber im Moment ist alles schön.
Ja, und auch das Turnier geht erst los, jetzt eben auch für die deutsche Mannschaft. Und um noch einmal so ein bisschen Richtung Phrasenschwein zu schielen, Leitwolf kann man ja durchaus sagen, sollte man durchaus sagen, wie wichtig ist er denn und auch seine Performance fürs Team? Dominik.
Ah, sehr lustig. Gut.
Ihr müsst euch das vorstellen, also mit seinen 2,5 Meter sitzt Jogi quasi zwischen Dominik und mir. Wir sind hier so ganz eng zusammen.
Das ist ein bisschen wie Schweinchenspiel gerade, oder? Du guckst immer an mir vorbei.
Genau, und es schauen beide mich immer so ein bisschen an. Wen guckt sie jetzt an? Wer muss antworten? Dominik.
Ich bin da sehr kritisch, muss ich ehrlich gestehen, weil nur diese Leistung, die wir im Tor bekommen, führt einfach zu einem Sieg der deutschen Mannschaft. Es ist einfach so. Und diese Erwartungshaltung habe ich speziell natürlich an Andi Wolf, wenn er die 1A ist. Nichtsdestotrotz wissen wir auch, dass die 1B, David Späth, immer bisher in den letzten Turnieren auch gezündet hat, auch jetzt beim letzten Testspiel gegen Brasilien. Und das Zusammenspiel, das sollte eigentlich allen eine gewisse Ruhe geben, dass wir auf dieser Position super aufgestellt sind.
Unsere 1A-Lösung ist ja Jogi Bitter, die immer funktioniert.
Auf die 1, Jogi Bitter, auf die 1, nach wie vor.
Jogi Bitter muss gar nicht mehr auf die 1, weil da ist er ja schon. Aber wenn Dominik natürlich auch so ein bisschen Druck aufmacht, das wissen die Torhüterjungs ja natürlich auch, dass es auf sie so sehr ankommt. Was macht das denn so mit einem, du als Ex-Torhüter?
Das macht vielleicht vor dem Turnier ein bisschen mit dir. So, und da sind wir wieder bei diesem Kaugummi-Effekt, den wir schon eben besprochen haben. Das ist jetzt gerade der Moment, wo du nicht genau weißt, wo du stehst. Und du willst ins Turnier rein, du willst die ersten Bälle halten und dann weißt du, du funktionierst, du wirst die nächsten Tage, die nächsten Wochen funktionieren. Aber die ersten Bälle brauchst du einfach. Da ist keiner so selbstbewusst, dass du die nicht brauchst. Und selbst ein Andi Wolf braucht die. Mhm. Und dann haben wir aber gerade schon besprochen, dann sind es beide Torhüter, die auf ihre Art und Weise explodieren. Andi ist nicht ganz so extrovertiert, aber er nimmt durch seine Persönlichkeit und durch seine Physis allein einen riesen Raum ein. David Späth kommt dann durch seine Emotionen. Der hält ja auch nur einen Ball und dann schon ist er da unter der Decke, den holst du nicht mehr runter. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Fund, was wir da haben.
Dann wollen wir jetzt aber auch endlich ins Turnier für die deutsche Mannschaft auf dieses Spiel gegen Polen schauen. Und wir haben ja einen Mann, der wirklich immer alles, alles weiß. Und damit ihr auch genauso viel wisst oder zumindest fast, gibt's bei uns extra eine Rubrik mit Flo Nass.
Vorbereitet Flo.
Also das Wichtigste an der Spielvorbereitung ist natürlich die Gegenwart. Die Polen sind am Kreis, auf rechts außen, auch Rückraum Mitte und im Tor gut besetzt. Da spielt ja beispielsweise Adam Morawski vom Bundesliga-Tabellenführer MT Melsungen. Mit Simon Sitschko fehlt ihnen allerdings der beste Mann im Rückraum. Das ist eine enorme Schwächung und auch nicht zu kompensieren. Aber bei Polen geht es natürlich um die Vergangenheit. Dominik und Johannes wissen es am allerbesten. Sie waren Gegner im WM-Finale 2007, haben aber durch zwei weitere WM-Medaillen bis 2015 eine ganze Ära geprägt. übrigens auch schon früher durch Weltklasse-Leute wie Jerzy Klempel in den 70er und 80er Jahren. Das ist aber eher was für die Älteren. Aber in besonderer Erinnerung ist das 2007er Team der Polen deshalb, weil sie auch die deutsche Mannschaft in der WM-Vorrunde geschlagen haben. Mit Leuten wie Karol Bialecki oder Marcin Lijewski. Natürlich der unglaubliche Sławomir Szmal im Tor, dessen Onkel Andrzej Miętus auch schon ein toller Nationalkeeper bei der WM 82 in Deutschland war. Marcin Lijewski ist jetzt der polnische Nationaltrainer und er versucht einen Neuaufbau. Denn der polnische Handball ist, was das Nationalteam angeht, nur noch graues Mittelmaß. Und Sławomir Szmal, der ist inzwischen Verbandspräsident. Das wäre also ungefähr so, als wenn Dominik Klein Alfred Gislason beerben würde und Jogi Bitter DAB-Präsident wird. Kannst du ja mal fragen. Vielleicht haben sie Bock drauf.
Also ich fände das ja herrlich, euch an so exponierten Positionen zu sehen im deutschen Handball. Wäre das was für euch?
Jetzt sagst du, aber dann vorher noch Lobhudeleien, dass wir schön neben dir sitzen, damit wir den Podcast haben.
Jetzt lobt sie uns schon weg.
Ja, so.
Nee, also am allerliebsten habe ich euch bei mir, aber wenn es nicht anders geht, dann wäre das ja auch nett. Wäre das was, was ihr euch vorstellen könntet?
Ich habe es eigentlich immer ausgeschlossen, muss ich ehrlicherweise sagen. Jetzt kann ich es nicht mehr ausschließen, weil ich Vizepräsident in Hamburg geworden bin und dort ein bisschen auch Funktionär. Wenn du aus dem Sport kommst und wenn du was weiterentwickeln willst, dann darfst du dir nicht zu schade sein, eine Funktion zu übernehmen. Und nichts anderes ist es ja am Ende. Du hast viel gemeckert, vielleicht auch als Spieler. Und das konnte ich. Ich konnte immer klar benennen, was mir nicht gefällt. Dominik wahrscheinlich auch. Und dann muss man auch machen. Dann halten die Knochen vielleicht nicht mehr, aber die Stimme ist immer noch laut und man kann das bewegen und dann auf einer anderen Position. Deswegen, ich finde das durchaus attraktiv, dass gerade Sportler dann auch diesen Weg bestreiten, weil sie ein anderes Know-how haben, weil sie vielleicht auch ein anderes Mindset haben.
Ja, und weil man damit ja auch dem Sport was zurückgeben kann. Ich meine, du engagierst dich ja auch unfassbar für den Nachwuchs, weil du einfach möchtest, dass der Handball und die Faszination eben auch bei dem Nachwuchs ankommt.
Und das an der Basis, ich habe genau das, was Jogi gerade sagt, nämlich dorthin zu gehen, wo man was auch bewegen kann. Und ich freue mich da tierisch im Bayerischen Handballverband, der Energizer zu sein für Handball. Und schlussendlich ist Bayern auch, gehört auch zu Deutschland, also warum nicht der Energizer für ganz Deutschland sein. Aber das mache ich ja schon auch mit dem Job, den wir als Experten haben, nämlich die Begeisterung für unsere Sportart in die Wohnzimmer nach Hause oder jetzt mit dem Podcast in die Autos und Küchen, wo auch immer Radio gehört.
Es ist uns egal, wo ihr uns hört, in der Badewanne oder sonst wo. Wir wollen jetzt auf dieses Polenspiel nochmal schauen. Andi Wolf ist nochmal dran.
Wie sehr bist du extra um Rat gefragt worden, weil du natürlich Polen-Experte bist?
Ja, es freut mich auf jeden Fall, dass Alfred mich gefragt hat, insbesondere weil die Nominierung der Polen ja erst gestern rausgekommen ist, also die Kaderliste der Polen. Was ich denke, welche Spieler dabei sein werden, natürlich gerade im Rückraum, weil ich denke, Kreis und Außen sind natürlich auch wichtige Positionen, aber das Spielentscheidende oft oder das Spielvorgebende ist der Rückraum und demzufolge sind das ja die Spieler, die die meisten Aktionen haben und die meisten Aktionen einleiten. Und da habe ich es tatsächlich geschafft, die Leute ihn zu nennen, die meiner Meinung nach und letztendlich auch anscheinend Marcin Lijewskis Meinung nach nominiert wurden, zu präsentieren. Und habe damit aber eigentlich auch schon alles ausgeschöpft, was ich einbringen konnte. Außer eben die eine oder andere Kleinigkeit, die wir jetzt hier natürlich nicht erörtern.
Aber glaubst du schon, dass das durchaus ein Vorteil ist, dass du natürlich das polnische Spiel kennst?
Ja, natürlich. Ich meine, ich war 5 Jahre da. Und das ist natürlich eine ganz besondere Verbindung im Gegensatz zu anderen Gegnern, wo man einfach sagt, ja, okay, es ist wieder eine x-beliebige Nationalmannschaft. Wenn man dann tatsächlich in einem Land zu Gast war, sage ich jetzt mal. Und ich freue mich auf das Spiel und für mich ist es auf jeden Fall was Besonderes, ja.
Also klar, Andi muss es am allerbesten wissen, hat lange in Polen gespielt, kennt ein paar. Was glaubt ihr, worauf wird es noch ankommen?
Auf eine geschlossene Mannschaftsleistung, die wollen sich jetzt in dieses Turnier reinarbeiten und auch da, ich weiß, Entwicklung ist mein Lieblingswort an der Stelle, aber es ist der Startschuss von einer Entwicklung, die durch dieses Turnier geht und sie müssen die Favoritenrolle annehmen für diese Gruppenphase und das Maximum rausholen, damit sie in der Hauptrunde dann Richtung Viertelfinale schielen können. Somit ist es heute dann ein Sieg für die deutsche Mannschaft im Auftaktspiel.
Alfred sagt ja, es ist das schwierigste Spiel in dieser Vorrunde. Ist das nur Taktik, das sozusagen, um einfach die Aufmerksamkeit so groß wie möglich zu bekommen? Oder warum ist es das?
Ich glaube, weil sie rein von den Fakten her auch die stärkste Mannschaft in der Vorrunde sein werden. Und man muss natürlich ein bisschen den Bogen nach hinten spannen und sagen, okay, wie waren die beiden Vorbereitungsspiele gegen Brasilien? Das war nicht Olympiaform, so ganz klar. Aber das ist auch eine Sache, da kann man im Turnier dann hinkommen. Sind ein paar Spieler angeschlagen, immer noch nicht so richtig fit. Von daher haben wir ein bisschen Sorge, wie viel Energie das deutsche Team aufbringen wird. Aber ich sage ganz ehrlich, worauf es noch ankommen wird, ist eine gewisse Dominanz und eine gewisse Ruhe in diesem Spiel zu wissen, genau wie gegen Brasilien. Wir liegen hinten und wir drehen das am Ende mit einem sehr, sehr klaren, ich weiß gar nicht, 4-1, 5-1 Lauf. Und wir gewinnen das Spiel. So, und da kommt es auf Ruhe, Dominanz und irgendwie auch ein bisschen Klarheit in den Aktionen an, dass wir das Ding schon noch drehen werden.
Aber war es dafür vielleicht auch gut in den Testspielen, dass es nicht einfach souverän lief, sondern man die Schwächen nochmal gespürt hat vor dem Turnier?
Am Ende weiß man es nicht. Aber ich bin auch ein Freund davon, dass es nicht perfekt läuft. Weil ein Vorbereitungsspiel ist ein Vorbereitungsspiel. Das kannst du immer nochmal so unter ferner Liefen abhaken. Ganz hinten drin in der Birne weißt du aber, Fokus. Ne? Schärf nochmal deine Sinne. Es lief nicht alles gut. Was müssen wir vielleicht nochmal besprechen? Man holt nochmal ein paar Leute zusammen. Taktisch, vielleicht auch emotional. Was müssen wir jetzt noch tun? Weil nämlich auch in den Wochen da drauf im Turnier wird nicht immer alles automatisch laufen. Und du bist ein bisschen besser darauf vorbereitet, wenn du vorher vielleicht mal einen kleinen Nackenschlag bekommen hast, der nicht richtig wehtat, weil nicht relevant.
Wir verabschieden uns jetzt, sind gespannt, wie es laufen wird, dieses erste schwierige Spiel für die deutsche Mannschaft. Das gibt es zu sehen live im Ersten ab 20.15 Uhr. Also schaltet da auf jeden Fall ein, seid live dabei, wenn die deutsche Mannschaft ins Turnier einsteigt. Und wenn ihr Fragen habt, hier an unsere beiden Expertennasen, dann her damit. Handball auf die 1@sportschau.de. Das ist die Adresse für alle Antworten, die ihr haben wollt. So, raus sind wir.
Perfekt.
Einen schönen Tag.
Seid ihr einverstanden?
Klar,
super. Na dann,
fertig. Los geht's.
Schönen Tag.
Handball auf die 1. Der Sportschau-Podcast zur Handball-WM. Jeden Tag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.